NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Es hat extrem lange gedauert. Fast ein Jahr lang haben Vertreterinnen und Vertreter der Ampelregierung und der CDU-CSU-Fraktion über die Formulierung einer Resolution gegen Antisemitismus beraten. Denn seit dem Massaker der Hamas auf Israel am 7. Oktober des letzten Jahres ist in Deutschland ein dramatischer Anstieg zu beobachten von antisemitischen Angriffen, Brandanschlägen, Anfeindungen und tätlichen Auseinandersetzungen. Diese Straftaten haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt. Die Resolution war als Zeichen der Solidarität mit Israel und den hier lebenden Jüdinnen und Juden gedacht. Aber dann erwies sich die Formulierung doch schwieriger als erwartet. Erste Anträge wurden heftig kritisiert, dann wieder zurückgezogen. Letztes Wochenende dann der Durchbruch. Es kam zur Einigung und dem festen Entschluss, diese Resolution noch vor dem 9. November, dem Tag der sogenannten Reichspogromnacht, im Parlament zu beschließen. Und tatsächlich ist das gelungen, obwohl Mittwochabend die Regierungskoalition zerbrochen ist. Gestern, am Donnerstag, kam das Parlament in Berlin zusammen, um über den Entwurf zu beraten und abzustimmen. Dagegen stimmte nur die Gruppe BSW, also das Bündnis Sarah Wagenknecht, enthalten hat sich die Gruppe der Linken. Die Resolution wurde also von einer breiten Mehrheit im Parlament angenommen. Sie trägt den Titel »Nie wieder ist jetzt« – jüdisches Leben schützen, bewahren und stärken. Über die Resolution, ihren Inhalt, ihre Ziele und auch die Kritik daran habe ich mit Volker Beck gesprochen. Er ist der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, die diese Resolution ausdrücklich begrüßt. Volker Beck saß für die Grünen von 1994 bis 2017 im Deutschen Bundestag. Als erstes fragte ich ihn, warum ist diese Resolution aus Ihrer Sicht notwendig gewesen?
Ja, die ist notwendig nicht, dass wir uns alle nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Wir haben ja seit dem 7.10. alle augenfällig gesehen. Jüdinnen und Juden wussten das auch schon vorher, dass Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Milieus vorkommt. Aber wir haben seit einem Jahr ein Allzeithoch, sowohl bei antisemitischen Straftaten als auch bei antisemitischen Äußerungen im Internet, auf der Straße, bei Demonstrationen, auf dem Schulhof, in Kultureinrichtungen. Und deshalb sehen wir, dass das, was wir bisher gemacht haben, einfach nicht ausreicht. Und wenn wir jüdisches Leben auch noch in 10 Jahren in Deutschland haben wollen, müssten wir uns auf den Hosenboden setzen, als Gesellschaft wie als Politik. Einerseits bei der Bildung was verbessern, aber auch andererseits die roten Linien deutlicher ziehen. Das heißt, kein Geld für Antisemitismus, das heißt, keine Vernichtungsrufe gegen Israel auf der Straße, ohne dass der Staatsanwalt vorbeischaut. Und da braucht es einfach ein bisschen was Konkretes. Und das ist jetzt auch gelungen, mit dieser Resolution da Arbeitsaufträge zu formulieren.
Jetzt macht sich genau an dem Punkt, den Sie gerade benannt haben, so ein bisschen Konkreteres jetzt tatsächlich und Arbeitsaufträge, die damit formuliert worden sind, genau daran macht sich jetzt ja eine ziemlich massive Kritik breit. Also es gibt Appelle von mehreren tausend Menschen, die sagen, da muss nochmal an den Begriffen arbeiten. Und das alles entzündet sich vor allen Dingen an diesem Begriff, also des Antisemitismus. Was ist Antisemitismus? Und zugrunde gelegt ist die sogenannte IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus, also auf Deutsch die Buchstaben IHRA. Und dieses Kürzel steht eben für International Holocaust Remembrance Alliance. Und diese Definition, die steht jetzt ja im Fokus der Kritik, aber weil gesagt wird, die ist eigentlich viel zu eng in ihrer Begrifflichkeit, weil sie nämlich jegliche Kritik am Staat Israel sanktioniert. Was halten Sie von diesem Argument gegen diese Definition?
Also mir scheint es so, dass die eine Arbeitsdefinition das meist ungelesene Dokument ist, das in der Kritik steht, weil in der Arbeitsdefinition, in den Erläuterungen steht das glatte Gegenteil. Da steht, dass eine Kritik an Israel als Staat, wenn er als jüdisches Kollektiv verstanden wird, antisemitisch sein kann, dass aber eine Kritik an israelischer Politik, die vergleichbar ist mit der Kritik an anderen Staaten, selbstverständlich nicht antisemitisch ist. Also die AIRA ist, Definition ist eigentlich die einzige Definition oder das einzige Dokument, das auf dem Markt ist, das feinsäuberlich unterscheidet zwischen einer politischen Diskussion, die eben auch kritisch sein kann von israelischer Politik, und anti-israelischem Antisemitismus. Also wenn man sagt, die Juden haben kein Recht auf einen Staat, der jüdische Staat ist irgendwie für das Unglück der Welt und für Zerstörung des Weltfriedens alleine zuständig, dann sind das Formen von Delegitimierung, Diabolisierung und doppelten Standards. Sowas ist antisemitisch, aber nicht, wenn ich sage, Netanjahu ist doof. Ich darf den sogar mit falschen Argumenten kritisieren, ohne dass jemand mit dieser Definition begründen kann, dass das antisemitisch sei.
Es gibt ganz viele Stimmen eben auch, die ich jetzt höre und die sagen, letztendlich ist ja gerade dieser Begriff, die Definition, was ist Antisemitismus? Wie unterscheidet er sich zum Beispiel von Antizionismus? Das sei ja noch wissenschaftlich gar nicht wirklich entschieden, nicht ausdiskutiert, das sei alles noch in der Schwebe. Und insofern wäre der Gebrauch dieser Definition ja dann schon eine Wissenschaftsfeindlichkeit, die darin zum Ausdruck käme. Sie kennen das Argument sicherlich auch. Auf welcher Ebene würden Sie dem was entgegnen?
Da würde ich mal sagen, das ist ein ziemlicher Stuss. Also selbstverständlich sagt die Resolution oder der Antragstext, um genauer zu sein, man soll die Arbeitsdefinition heranziehen, wenn es um die Bestimmung antisemitischer Inhalte geht. Sie sagt aber lediglich, dass es maßgebend ist. Das heißt, auch andere Interpretationen können herangezogen werden und am Ende ist eine Definition kein Computerprogramm. Also man kann bei der AIRA-Arbeitsdefinition nicht oben eine Aussage in einem Kontext eingeben und das Programm spuckt dann unten aus, 100%ig antisemitisch oder 0% antisemitisch. Nein, man muss jedes Mal natürlich unter Heranziehung der Definition die Aussage interpretieren, den Äußerungskontext interpretieren und vielleicht auch die Identität und die Geschichte des Äußerers mit dabei heranziehen. Und deshalb ist es eine völlig überhöhte Definition am Ende, wenn es rechtlich wird. Also wenn es um die Frage geht, werden Finanzmittel gestrichen, weil ein Inhalt antisemitisch war, der damit gefördert wurde, dann ist das gerichtlich überprüfbar und die Gerichte werden sich nie nur an eine Definition halten. Die werden immer gucken, ist das einleuchtend, ist das nachvollziehbar, ist das eindeutig? Und wenn das nicht der Fall ist, werden sie da auch nicht mitgehen. Und deshalb ist diese Diskussion völlig überzogen. Diesen Leuten geht es letztlich darum, dass das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass bestimmte Kulturinstitutionen nur Juden und Jüdinnen dulden, wenn sie vorher einen antizionistischen Schwur am Eingang geleistet haben, dass diese Art von Kulturbetrieb aufrechterhalten werden kann. Und das wird mit dieser Resolution, am Ende ist sie erstmal ja nur eine Meinungsäußerung des Parlaments, aber wenn man es ernst meint und umsetzt von Seiten der Bundesregierung und auch als Gesetzgeber tätig wird, wird es das nicht mehr geben. Und das finde ich auch gut so. Wir haben das ja bei der Documenta gesehen. Da werden Juden mit Hakennase, SS-Runen und Schläfenlocken gezeigt. So etwas wird ausgestellt, ohne dass die Aussteller das entsprechend kommentieren. Und ich will da ausdrücklich nicht fordern, dass man antijüdische Kunst nicht mehr zeigen sollte. Ich bin Mittelalter-Fan. Man müsste alle Mittelaltermuseen schließen, wenn man das zur Grundlage macht. Was ich aber erwarte, und so hat der Bundesgerichtshof ja auch beim Judensau-Urteil für die Stadtkirche von Wittenberg entschieden, wenn man antisemitische Inhalte ausstellt und zeigt dem Publikum, dann muss der Aussteller sich von diesem Inhalt wirksam distanzieren und vielleicht sogar das Zeigen dieses Inhaltes nutzen, um das Publikum über Antisemitismus und antisemitische Narrative aufzuklären.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die geht sozusagen direkt an Sie. Es gab auch den Vorwurf, der wurde erhoben, dass es viel Lobbyarbeit gegeben habe. Also das war so ein raunender Ton, der da bedient wurde. Es habe sehr viel Lobbyarbeit gegeben vom Zentralrat der Juden beispielsweise, aber eben auch von der deutsch-israelischen Gesellschaft. Was ist da dran? Was haben Sie gemacht?
Wir haben das gemacht, was die Briefeschreiber auch gemacht haben. Wir haben unsere Positionen ans Parlament übermittelt. Ich habe als Grüner an meine Bundestagsfraktion im Sommer einen sechsseitigen Brief geschrieben, über den hat der Spiegel berichtet, den Brief konnte jeder nachlesen, und habe gesagt, worauf es ankommt bei dieser Resolution, weil es im Parlament schon die Tendenz gab, und das wurde ja auch aus der Wissenschaft manchen dem Parlament nahegelegt, man solle doch jetzt nochmal so eine Stolperstein-Putzaktion in Resolutionsform verabschieden. Also nach dem Motto, wir sind ganz betroffen über unsere Vergangenheit, wir haben eine besondere Verantwortung. Die Jüdinnen und Juden sind ein Geschenk für uns alle und Antisemitismus hat keinen Platz in unserem Land. Also wo wir alle nochmal das Gute und betonen, aber in diesem Land ist vieles im letzten Jahr eben nicht gut gewesen. Und damit muss man sich eben kritisch auseinandersetzen und ich finde gut, dass es gelungen ist, in dieser Resolution niederzulegen und dazu habe ich auch geraten, dass man alle Formen des Antisemitismus, den Linken wie den Rechten, den in der Mitte der Gesellschaft wie im migrantischen und islamistischen Bereich benennt, weil für Jüdinnen und Juden ist am Ende egal, wer ihnen eine auf die Mütze gibt, wer ihnen die Hauswand beschmiert und wer dran schuld ist, dass die Kinder von Jüdinnen und Juden in einem jüdischen Kindergarten nur hinter Panzerglas spielen können. Und das ist Gott sei Dank gelungen, obwohl es im Parlament immer bei den unterschiedlichen Fraktionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten die Tendenz gab, den Antisemitismus des anderen gesellschaftlichen Milieus besonders schlimm zu finden und den Milieu, das man im eigenen Elektorat findet, eben das nicht so übel zu nehmen. Und ich finde gut, dass es am Ende dazu geführt hat, dass hier letztendlich ein adäquater Blick auf die Phänomene geworfen wurde und dass dann eben auch, und darauf habe ich besonders Wert gelegt, das will ich schon zugeben, gesagt wird, wir wollen das Haushaltsrecht, das Zuwendungsrecht dahingehend ändern, dass antisemitische, menschenverachtende, rassistische Inhalte künftig nicht zuwendungsfähig sind. Und wenn man das in die Bundeshaushaltsordnung tatsächlich schreiben würde, wäre echt etwas gewonnen für die Zukunft.
Sie haben jetzt ja ein paar Sachen schon angesprochen. Josef Schuster hat ja die Hoffnung geäußert, der hat gesagt, diese Resolution könnte jetzt tatsächlich die Grundlage für wirksame Maßnahmen sein. Es ist ja kein Gesetz, haben Sie auch gesagt. Das ist ja so eine Art Empfehlung für den Bund und für die Länder. Also eher eigentlich doch schon ein bisschen symbolisch. Welche Maßnahmen könnten denn damit in Zukunft schneller, eindeutiger und eben auch wirksamer durchgeführt oder überhaupt hergestellt werden, so wie Herr Schuster sich das zum Beispiel wünscht?
Ja, also nur wenn der Gesetzgeber, also der Bundestag und auch die Bundesregierung diesen Beschluss jetzt als Arbeitsprogramm begreifen. Ansonsten hat sich durch den Beschluss erstmal nichts geändert. Aber da steht drin, dass bestimmte Dinge geändert werden sollen. Da geht es um das Strafrecht, dass man auf der Straße nicht mehr straflos rufen kann, Tod Israel. Da geht es um das Zuwendungsrecht, das hatte ich schon angesprochen. Da geht es auch um die Frage, kann man im Bereich allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vielleicht etwas tun, um die Diskriminierung von Israelis aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit zu untersagen. Das wären alles Punkte, die aus diesem Beschluss kommen sollten. Und für die Länder hat der Bundestag denen auch noch einen Hinweis gegeben, dass nach über 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland endlich auch die jüdischen Feiertage dahingehend respektiert werden, dass der Jude, die Jüdin, die am Schabbat oder an diesen Feiertagen sich an die halachischen Arbeitsruhevorschriften hält, keine Nachteile im Erwerbsleben, an der Uni, in der Schule hat.
Das war ein Gespräch mit Volker Beck, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, zur Resolution Nie wieder ist jetzt. Jüdisches Leben schützen, bewahren und stärken. Die Resolution wurde am Donnerstag im Bundestag verabschiedet. Als Musik hören wir jetzt Lied ohne Worte in A-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy, am Klavier Igor Levit.
Thank you.
Sie hörten Lied ohne Worte in A-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Es spielte am Klavier Igor Levit. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Am 9. November wird in zahlreichen Städten an die Novemberpogrome vor 86 Jahren gedacht. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten organisierte Schlägertrupps von SA und SS jüdische Geschäfte, Gotteshäuser, jüdische Friedhöfe und Wohnungen zerstört, in Brand gesetzt und geplündert. Viele Synagogen brannten, ungefähr 400 Menschen wurden ermordet oder in den Suizid getrieben, tausende jüdische Männer wurden verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. Die Novemberpogrome 1938 sind eine historische Zäsur. Sie markieren den Übergang zur systematischen Verfolgung der jüdischen Deutschen durch die Nationalsozialisten, nachdem Jüdinnen und Juden bereits seit 1933 systematisch gedemütigt, entrechtet und ausgegrenzt worden waren. Am Donnerstagabend kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Angriffen auf israelische und jüdische Fußballfans, die den israelischen Fußballclub Maccabi Tel Aviv zu einem Europa-League-Spiel in Amsterdam gegen Ajax Amsterdam begleitet hatten. Israels Präsident Yitzhak Herzog hat sich entsetzt über die Gewalt nach dem Fußballspiel geäußert. Mit Grauen sehen wir heute Morgen die schockierenden Bilder und Videos, von denen wir seit dem 7. Oktober gehofft haben, sie nie wieder zu sehen. Ein antisemitisches Pogrom gegen Fans von Maccabi Tel Aviv und israelische Bürger im Herzen von Amsterdam, schrieb Herzog auf der Plattform X. Drei israelische Fans werden seither nach Angaben der israelischen Regierung vermisst, 10 wurden verletzt, wie schwer ist bisher nicht bekannt. Die israelische Regierung hat entschieden, ihre Landsleute mit Flugzeugen in Sicherheit zu bringen. Mehrere Maschinen sollen die Fußballfans schnellstens ausfliegen, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mit. Die niederländische Polizei sprach davon, dass am Donnerstagabend 57 Menschen vorläufig festgenommen worden seien. Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof verurteilte die Gewalt gegen die israelischen Fußballfans als inakzeptabel. Ein breites gesellschaftliches Bündnis in Niedersachsen hat eine Social-Media-Kampagne gegen Judenfeindlichkeit und Antisemitismus gestartet. Es ist offenkundig, dass wir in unserer Gesellschaft ein Problem mit Antisemitismus haben, sagte Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, am Donnerstag in Hannover. Zum Teil werde der Hass offen geäußert, zum Teil versteckt. Da ist es gut, wenn man zeigt, es gibt eine breite gesellschaftliche Mehrheit, die sieht das ganz anders. Kern der Kampagne sind Postings, die hauptsächlich über die sozialen Medien verbreitet werden sollen. 7 Bildmotive zeigen dabei typische Situationen, in denen Antisemitismus geäußert wird, wie »Ich hab nichts gegen Juden, aber« oder »Das war doch bloß so eine Redewendung«. Das Ziel sei, dass Menschen in solchen Situationen Widerrede leisteten, sagte der niedersächsische Beauftragte gegen Antisemitismus Gerhard Wegner. Die Aktion soll zusätzlich durch Plakate mit den Bildmotiven begleitet werden. Sie werden ab 15. November in Hannover, Braunschweig und Oldenburg aufgehängt. Die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Würzburg verleiht Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, den Ehrendoktortitel. Damit wolle man unter anderem Schusters jahrelangen Einsatz für das jüdisch-christliche Gespräch und für den interreligiösen Dialog zwischen Juden, Christen und Muslimen würdigen, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Verliehen werden soll Schuster die Auszeichnung am 19. November. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Nils Ederberg aus Hamburg. Es spricht Johannes Avinarius.
Geh, mach dich auf aus deinem Land, aus deiner Heimat und aus dem Hause deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Mit diesen Worten an Abraham beginnt im Tora-Abschnitt dieser Woche die Geschichte des jüdischen Volkes. Von Anfang an ist sie mit dem Land verbunden, von dem Gott sagt, er werde es Abraham zeigen. Dieses Land hieß zu Abrahams Zeit Kanaan, für gut 1000 Jahre dann Israel. Die Römer nannten es Provincia Palästina, die Christen das Heilige Land und zu muslimischer Zeit gehörte es zu verschiedenen Provinzen und hatte keinen festen Namen. Heute heißt es für die Mehrheit Israel, für andere Palästina. Die Mehrheit der Bevölkerung war erst polytheistisch, dann jüdisch, dann wieder polytheistisch, dann christlich, dann muslimisch und heute wieder jüdisch. Bis heute ist Jerusalem als heilige Stadt für Juden, Christen und Muslime weltweit bedeutsam. Israel als das heilige Land aber ist nur für Juden und Christen wichtig, nicht für Muslime. Für Juden ist Israel das Land, in das Gott Abraham geschickt hat, zu dem Moses das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei in Ägypten 40 Jahre durch die Wüste führte, in dem David das Königreich begründete, Salomo den Tempel baute und in dem die biblischen Propheten wirkten. Seit vor 2000 Jahren der Tempel in Jerusalem von den Römern zerstört wurde, beten Juden täglich um die Rückkehr ins Land und um den Wiederaufbau Jerusalems wie des Tempels. Für Christen war es der Ort, an dem Jesus gelebt hat, starb und nach 3 Tagen auferstanden ist. Für Muslime ist Jerusalem mit dem Wirken Mohammeds und seiner Himmelsreise verbunden. Viele Jahrhunderte kämpften Christen und Muslime um die Herrschaft über das heilige Land und die Stadt Jerusalem. Lange war das Land unter türkischer Herrschaft eine unbedeutende Provinz. Im 19. Jahrhundert aber begann eine große wirtschaftliche Entwicklung erst durch christliche Pilger und dann auch durch jüdische Einwanderung. 1948 wurde der moderne Staat Israel aufgrund des Beschlusses der Vereinten Nationen errichtet, 2 Staaten im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina zu gründen. Einen jüdischen Staat und einen arabischen. Seitdem gab es immer wieder Konflikte und Kriege. Den Nahostkonflikt so zu erklären, dass alle zustimmen, ist unmöglich. Gerade deshalb muss man 2 religiöse Grundsätze festhalten. Alle Menschen haben ein individuelles Recht, in Frieden und Freiheit zu leben. Gott hat alle Menschen geschaffen, keiner ist besser oder schlechter. Zugleich leben Menschen aber auch immer in sozialen Ordnungen, Völkern und Staaten. Ohne Ordnung gäbe es keine individuellen Menschenrechte, sondern nur das Recht des Stärkeren. Die jüdische Tradition richtet sich an Juden und versucht grundsätzlich nicht anderen zu sagen, wie sie leben sollen. Im Anschluss an die Toralesung der letzten Woche werden aber im Talmud 7 Gebote formuliert, die sich an alle Menschen richten. Diese 7 Gebote Noachs stammen aus der Zeit vor Abraham, als es noch gar keine Juden gab. Neben individuellen Geboten, die etwa Mord und Ehebruch verbieten, ist das 7. Gebot Noachs fundamental. Alle Menschen sind verpflichtet, sich eine Regierung zu geben, die für das Wohlergehen der Menschen verantwortlich ist. Alle Parteien, Völker und Staaten im Nahen Osten haben diese Pflicht, eine Regierung zu bilden, eine soziale Ordnung, die ein friedliches Zusammenleben nach innen und nach außen erst ermöglicht. Darum beten Juden seit Jahrtausenden und noch jeden Tag.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Nils Ederberg aus Hamburg. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des Lech Lecha von Tal Koch. Übersetzt lautet der Text: Ziehe allein aus dem Land, von der Geburtsstätte und aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Es singen die 3 Kantoren.
Lech lecha, lech lecha.
Lech lecha, lech lecha.
Lech lecha, lech lecha.
Lech lecha, me'artecha, u'mimo dadetecha, u'mibet avicha, el ha'aretz asher areka.
Ummi mal adetecha, ummi pet avicha.
מארצך
וממולדתך
ומבית אביך
אל הארץ אשר אראך.
שבת שלום, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.